Ja, einen guten Morgen auch von mir aus. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, mit euch zusammen diese Endzeitkonferenz erleben darf. Wir haben den ersten Vortrag heute Morgen und es geht um den ersten Petrusbrief. Ich habe das überschrieben mit Ermutigung in Anfechtungen und Verfolgungen, Teil 5 für die Wiederholungstäterinnen und Wiederholungstäter unter euch. Ihr habt ja in den letzten Konferenzen das auch schon erlebt. Ich gehe quasi kapitelweise durch den ersten Petrusbrief hindurch und heute sind wir im fünften Kapitel, Teil 5. Das ist der letzte Teil des ersten Petrusbriefes. Ich möchte einiges vorweg sagen für diejenigen von euch, die das vielleicht seit dem letzten Mal vergessen haben oder eben gar nicht da waren. Der Apostel Petrus schreibt seinen ersten Brief um das Jahr 64 nach Christus aus Rom, besonders an die Judenchristen im Gebiet der heutigen Türkei, mit dem Ziel, den wiedergeborenen Gläubigen in der zunehmenden Verbeugung der damaligen Zeit Mut zuzusprechen. Und bei der letzten Endzeitkonferenz hier Süd im Sonnenblick haben wir uns den 1. Petrus Kapitel 4 zusammen angesehen und dort erinnert Petrus seine Briefempfänger an ihr früheres sündiges Leben. Und da die Briefempfänger eindeutig wiedergeboren waren, wiedergeborene Gläubige sind, sollen sie bis zur Wiederkunft des Herrn einen treuen Dienst in verschiedenen Formen durchführen, nämlich in Form von Gebet, gegenseitiger inniger Liebe, Gastfreundschaft und Gemeindearbeit. Das gilt genauso für die damaligen Christen, auch für uns heute, gut 2000 Jahre später. Und schließlich ermutigt Petrus die Briefempfänger dann am Ende des vierten Kapitels noch zum standhaften Leiden um Christi willen. Und mit dem Hintergrund wollen wir jetzt in das fünfte Kapitel einsteigen. Im Blick auf das, was Petrus bereits in den ersten vier Kapiteln geschrieben hat, richtet er jetzt einige Ermahnungen, besonders an die Gemeindeältesten. Danach an alle wiedergeborenen Gläubigen in den Gemeinden und schließt dann seinen Brief, wie sich das gehört, mit Grüßen und Segenswünschen ab. Und genau so in dieser Reihenfolge wollen wir durch diese drei Teile des fünften Kapitels hindurchgehen und wir lesen zunächst einmal die ersten vier Verse aus 1. Petrus 5. Ich lese aus der Schlachter 2000. 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 4. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Wie wir eben schon gehört haben, hat Petrus im Kapitel 4, im vorherigen Kapitel 4, die Gläubigen aufgefordert, einander zu dienen. Er hat sie ermutigt, ihre Leiden im Blick auf den Herrn Jesus standhaft zu ertragen. Und hierauf nimmt er nun Bezug. Und richtet zunächst einmal den Blick und das Wort, ja, an die Ältesten der Gemeinden. Vers 1. Er spricht hier ganz speziell die Gemeindeältesten an. Er verwendet das griechische Wort Presbyteros. Und das sind genau die Ältesten. Übrigens, die Eigenschaften eines Ältesten einer Gemeinde, die finden wir an anderer Stelle, nämlich im 1. Timotheusbrief Kapitel 3 und im Titusbrief in den Versen 6 bis 9, Titus 1. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Für diejenigen von euch, die da noch nachlesen wollen, kann ich euch gerne ermutigen, das nachzulesen. Ich werde einige Bibelstellen auch lesen mit euch heute Morgen, aber aus Zeitgründen werden wir das einfach nicht bei allen Bibelstellen schaffen. In der Gemeinde zur damaligen Zeit und bis heute, in die heutige Zeit, haben die Ältesten eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und zwar eine ganz wichtige Rolle, besonders in Zeiten von Anfechtungen und Verfolgungen. Und dass es die nicht nur damals gab, im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt, sondern die auch heute noch so langsam immer stärker werden, das ist uns, glaube ich, allen klar. Also die Rolle der Ältesten ist sehr, sehr wichtig. Von daher ist dieses Kapitel sehr aktuell. Petrus hat als Apostel eine ganz besondere Autorität gehabt, auch zur damaligen Zeit in den Gemeinden. Er gibt hier interessanterweise den Ältesten aber keine Befehle, sondern er ermahnt sie. Und zwar nicht im negativen Sinne, sondern eher, also nicht so im Sinne von, ich kritisiere euch, was ihr alles falsch macht, so, sondern im positiven Sinne kann man das Wort auch übersetzen mit trösten, Mut zusprechen und aufmuntern. Und ich glaube, das ist heutzutage genauso dran. Er nennt sich Mitältester, er nennt sich Zeuge der Leiden des Christus und er nennt sich hier in diesem Vers Teilhaber der Herrlichkeit. Das ist noch interessant, da möchte ich noch einen kleinen Moment etwas näher drauf eingehen. Mitältester, die Ermahnungen, die er hier richtet, also diese in positiver Form an die Ältesten der Gemeinde, bezieht er damit auch auf sich selbst. Also er schließt sich da nicht aus und sagt, ich stehe über allem, also ich bin der Apostel und für mich gilt das nicht, sondern ganz bewusst das, was er dort ihnen zuspricht, bezieht er auf sich selber. Und wenn man dann überlegt, was die katholische Kirche in all den Jahrhunderten aus dem Petrus gemacht hat, ist ja genau das Gegenteil. Mehr möchte ich da gar nicht zu sagen. Wenn man das vergleicht, wie Petrus hier auftritt, wie demütig, und wir werden das dann auch noch im Weiteren sehen, und was passiert auf der anderen Seite aus Rom heraus. Er ist ein Zeuge der Leiden des Christus. Er ist Augen- und Ohrenzeuge der Gefangennahme des Herrn Jesus im Garten Gethsemane gewesen. Er befand sich in unmittelbarer Nähe, als der Herr im Haus des hohen Priesters verhört wurde. Und dort hat Petrus den Herrn dreimal verleugnet. Außerdem hat Petrus in seinem eigenen Leben sehr viel Leid und Verfolgung erleben müssen. Also von daher kann er wirklich sagen, er hat leiden müssen. Zum Beispiel beim Verhör vor dem Hohen Rat, als er geschlagen wurde, Apostelgeschichte 5. Und dann auch später vor Herodes, als er ins Gefängnis geworfen wurde, Apostelgeschichte 12. Und das sind nur wenige Beispiele von dem, was er tatsächlich in seinem Leben in der Nachfolge erlebt hat. Er ist aber nicht nur Zeuge der Leiden des Christus, er ist auch Teilhaber der Herrlichkeit. Als Mensch ist Petrus wirklich Zeuge dieser Herrlichkeit geworden. Und wir haben schon in 1. Petrus 4, Vers 13 gelesen, dort hat Petrus schon erklärt, dass all jene, die Christi Leiden teilen, auch an seiner Herrlichkeit teilhaben werden. Und diesen Vorschema der Herrlichkeit, das war schon ein ziemlicher Schema, den hat er ja selber erlebt, als er auf dem Berg der Verklärung war. Er war da so überwältigt von dieser Herrlichkeit des Herrn, dass er ihm, dem Mose und dem Elia, dort sogar drei Hütten bauen wollte, um das Ganze quasi zu manifestieren und dort wohnen zu bleiben. Er wollte diese Herrlichkeit nicht mehr loslassen. Das hat er erlebt. Ich kann mir vorstellen, dass er dieses Erlebnis auf dem Berg der Verklärung in seinem ganzen Leben nie mehr vergessen hat und gerade auch in seinen Leiden, das ihn gestärkt hat. Und jetzt freut er sich darauf, dass der Herr einmal in Herrlichkeit wiederkommen wird und auch ihn dabei vollenden wird. Und mit ihm natürlich auch die Briefempfänger, die er hier anspricht. Vers 2, er greift jetzt, wie wir in den weiteren Versen sehen werden, immer wieder Bilder aus dem Alltag der damaligen Zeit. Und wir können das uns gut vorstellen, denn gerade hier, er nimmt das Bild des Hirten, der Herde, der Schafherde. Auch das kennen wir vielleicht nicht mehr allzu sehr im Alltag. Wer von uns ist schon Schafhirte oder Schafhirtin? Aber hin und wieder sieht man die Schafe noch und kann sich das eigentlich gut vorstellen. Und das ist sehr schön, wie er hier in Bildern spricht. Das macht die Sache sehr anschaulich. Er sagt hier, hütet die Herde Gottes. Was ist damit gemeint? Das ist in erster Linie mal die örtliche Gemeinde. Die Ältesten sollen also die Herde hüten. Was bedeutet das ganz in der Praxis? Sie sollen sie führen, sie sollen sie ernähren und sie sollen sie beschützen. Und das gilt damals für die Ältesten der Gemeinde genauso wie heute. Und dabei muss man auf jedes einzelne, auch auf die mühsamen Schafe besonders achten, ganz individuell. Wie das geht, finden wir sehr eindrücklich in Psalm 23. Ich denke, den Psalm müssen wir jetzt nicht lesen, den kennen wir alle, viele von uns auswendig. Und der hat uns auch sicherlich schon in der einen oder anderen Notsituation Mut gemacht. Der Herr Jesus hat den Apostel Petrus in Johannes 21 dreimal gesagt, weide meine Lämmer. Johannes 21, Vers 15, hüte meine Schafe, Vers 16, und weide meine Schafe. Also auch der Herr Jesus hat dieses Bild sehr häufig verwendet, ganz besonders auch in Bezug auf den Petrus, der uns das hier schreibt. Und auch diese Worte, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe und weide meine Schafe, wird der Petrus seit seines Lebens nicht vergessen haben. Das sind so ganz zentrale Punkte, ganz zentrale Momente in seinem Leben, wo der Herr zu ihm selber geredet hat, das hat er nicht vergessen. Interessant ist hier noch, hier steht, hüte die Herde Gottes. Es steht hier nicht, hütet eure Herde. Und sehr häufig erlebt man ja auch in Gemeinden, dass die Ältesten die Herde, die Gemeinde als ihre eigene Gemeinde sehen, ihr Eigentum. Dabei ist hier ganz klar gesagt, es ist die Herde Gottes. Und es ist nicht die Herde der Ältesten. Sie haben eine Aufgabe dort, das ist ganz klar, die wird hier auch beschrieben. Aber es ist nicht ihr Eigentum. Gott rüstet die entsprechenden Gläubigen mit der erforderlichen Gabe aus und beruft sie dazu, Verantwortung als Älteste zu übernehmen. Und wie das genau aussehen soll, erklärt uns jetzt der Petrus in 6 Punkten. Wir finden hier in Vers 2 4 von den Punkten und dann in Vers 3 noch 2 weitere. Die Ältesten sollten Aufsicht ausüben. Im Griechischen lesen wir hier episkopuntes, das heißt auf sie achten, Sorge haben für sie. Und von dem dazugehörigen Substantiv episkopos wird dann später auch die Amtsbezeichnung des Bischofs abgeleitet. Eigentlich ist der Bischof eine vergleichbare Funktion wie der Älteste. Also nichts absolut darüber hinausstehendes, wie es dann in der Kirche in den Jahrhunderten später gemacht wurde. Zweitens schreibt Petrus hier, die Aufgabe als Älteste muss freiwillig übernommen werden. Ein Ältester darf nicht dazu gezwungen werden oder genötigt werden von anderen Gemeindemitgliedern. Er muss sich dazu berufen fühlen, von Gott dazu berufen fühlen, dieses Amt zu übernehmen. Drittens, das Ältestenamt darf nicht aus schändlicher Gewinnsucht übernommen werden, sei es in Bezug auf Gehalt, oder sei es in Bezug auf unerlaubte Griffe in die Gemeindekasse. Auch das passiert leider über die Jahrhunderte hinweg immer mal wieder. Das darf nicht die Motivation sein, das Ältestenamt zu übernehmen. Viertens, die Arbeit soll stattdessen mit Hingabe ausgeführt werden, das heißt mit Leidenschaft für den Herrn und für die Gläubigen. Vers 3, da haben wir den fünften Punkt. Die Ältesten dürfen die Gemeinde nicht beherrschen, so wie es zum Beispiel die weltlichen Fürsten mit ihren Untertanen tun. Und dabei hat Petrus sicherlich wiederum zurückgedacht an die Worte des Herrn, die wir lesen in Matthäus 20, ab Vers 25. Das wollen wir mal lesen. Einfach als Gegenbeispiel, wie es eben nicht aussehen soll. Matthäus 20, 25 bis 28. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Die Ältesten haben von Gott gegeben eine hohe Autorität in der Gemeinde, aber diese Autorität darf von ihnen nicht missbraucht werden. Das wäre völlig falsch. Der sechste Punkt. Der Apostel Petrus ermahnt die Ältesten, Vorbilder für die ihnen von Gott anvertraute Herde zu sein. Hier wird der griechische Begriff Typos verwendet. Ein Vorbild, sie sollen in geistlicher Reife vor der Gemeinde hergehen, sie liebevoll anleiten und sie eben nicht gewaltsam vor sich hertreiben und auch nicht in Abhängigkeit von sich selber bringen. Also ganz wichtig. Und hier ist der Herr Jesus ein ganz großes Vorbild für uns. Er geht voran, er kümmert sich um uns, voller Liebe und nicht gewaltsam. Und da muss man leider sagen, wenn man so in die Kirchengeschichte zurückschaut, da hätten ganz, ganz viele Fehler über all die Jahrhunderte hinweg immer wieder vermieden werden können. wenn diese Ermahnung des Apostel Petrus wirklich durch die Kirchenführer konsequent befolgt worden wären? Na, gab es das erst in der Kirche? Das gab es schon vorher. Wir wollen mal Hesekiel Kapitel 34 aufschlagen. Da schreibt nämlich der Prophet im Auftrag des Heiligen Geistes gegen die untreuen Hirten des Volkes unter dem Volk Israel. Hesekiel 34. Es gibt also nichts Neues unter der Sonne, kann man sagen. Hesekiel 34, Abvers 1. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. Also das gleiche Bild hier. So spricht Gott der Herr: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Also die eigentliche Aufgabe führen sie gar nicht aus. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Genau das Gegenteil von dem, was sie machen sollen. Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sind allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden und haben sich zerstreut. Auf allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind, ja, weil meine Schafe allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil sie keinen Hirten haben und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragen und weil die Hirten nur sich selbst weiden und nicht meine Schafe. So hört ihr Hirten das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr: Siehe, ich komme über die Hirten und ich will meine Schafe von ihren Händen fordern und will ihrem Schafweiden ein Ende machen und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden, denn ich will meine Schafe aus ihrem Maul erretten, dass sie ihnen künftig nicht mehr zum Fraß dienen sollen. Das sind also die Worte gegen die untreuen Hirten des Volkes. Und gleich im Folgenden, in den folgenden Versen, erklärt Hesekiel weiter, wie es stattdessen aussehen wird, wenn der Messias sein Volk in seinem Friedensreich als guter Hirte weiden wird. Wir haben da interessanterweise heute Morgen im Morgengebet schon Jesaja, eine sehr ähnliche Stelle, gelesen über das Friedensreich, das tausendjährige Friedensreich, Jesaja 32. Das passt ideal, wir haben uns nicht abgesprochen, das hat der Herr so geführt. Ich möchte noch lesen aus Hesekiel 34, die Verse 11 bis 16. Und hier sieht man so den Gegensatz zu dem, was da Alltag war im Volk Israel. Heute leider in vielen Kirchen auch Alltag ist, aber wie es stattdessen aussehen wird. Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf den Bergen Israels. Das sehen wir vor unseren Augen. Auf einer guten Weide will ich sie weiden und ihr Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen. Und das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Kleiner Einschub, die Berge Israels. Das ist das Westjordanland. Die Weltgemeinschaft spricht Israel das Recht ab, dieses Land zu besitzen. Der Herr sagt genau das Gegenteil. Das war nur ein kleiner Einschub, darum geht es ja nicht im Wesentlichen. Aber wir sehen hier, dass der Messias sein Volk so weiden wird, wie Petrus das eigentlich von den Ältesten heute fordert. Vers 4. Der Ältestendienst verlangt alles von einem und scheint eine ziemlich undankbare Aufgabe zu sein. den ersten Blick zumindest. Aber in diesem Vers wird den treuen Ältesten eine wunderbare Verheißung gegeben. Der Oberhirte Jesus Christus, hier steht Archipoimenus, das ist eigentlich übersetzt der Erzhirte, wenn dieser Oberhirte Jesus Christus offenbar wird, das heißt, wenn er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit und davor noch, wenn er seine Gläubigen mit sich in die himmlische Herrlichkeit entrückt, dann kommen wir in das Preisgericht. Und von dem Preisgericht lesen wir kurz bei Paulus im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Dabei geht es nicht um eine Verurteilung wegen unserer Sünden, denn der Herr Jesus ist schließlich an unserer Stelle bereits in das Gericht Gottes gegangen. Er wurde verurteilt, er wurde gekreuzigt. Er hat damit alle Sünden, die wir in unserem Leben vor unserer Bekehrung begangen haben, gesühnt. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist denn mit den Sünden, die wir seit unserer Wiedergeburt begangen haben? Wie steht es damit? Auch die sind durch das Blut Jesu gesühnt. Und was ist mit den Sünden, die wir in Zukunft begehen werden? Auch die sind schon gesühnt. Auch diesen zukünftigen Sünden wird nicht mehr gedacht werden, denn der Herr Jesus hat schon für sie den vollen Preis gezahlt. Worum geht es also in diesem Gericht nach 2. Korinther 5, Vers 10, das wir auch Preisgericht nennen? Es geht letztendlich um alle guten und alle nutzlosen Taten, die wir seit unserer Wiedergeburt getan haben. Das wird dann noch etwas näher erläutert im 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Ab Vers 9, das sind ja bekannte Verse, ich möchte sie trotzdem lesen. 1. Korinther 3, ab Vers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wenn wir in Sünde leben, als wiedergeborene Christen, schaffen wir nichts Bleibendes für den Herrn. Und das sind die Taten, die hier verglichen werden von Paulus mit Holz, Heu und Stroh. Sie werden im Preisgericht verbrennen, da bleibt nichts von über. Aber alles Bleibende, was wir in unserem Leben zur Ehre Gottes getan haben, das wird hier beschrieben mit Gold, Silber und kostbaren Steinen. Und die bleiben im Feuer bestehen und dafür erhalten wir dann im Preisgericht eine Belohnung. Also so wie wir heute leben als wiedergeborene Christen, hat eine Auswirkung darauf, wie unsere Stellung sein wird im tausendjährigen Reich. Und in aller Deutlichkeit muss man das nochmal sagen, durch unsere Werke, die wir hier zu Lebzeiten tun, werden wir niemals gerettet. Darum geht es hier nicht. Aber wenn wir die Werke nicht zu unserer Ehre, sondern zu seiner Ehre, also zur Ehre Gottes tun, erhalten wir dafür eine Belohnung. Es gibt da noch dieses schöne Gleichnis von den anvertrauten Funden in Lukas 19. Kennen auch viele von euch, denke ich. Das illustriert das auch sehr schön. Das Wort Gottes stellt uns Gläubigen ganz verschiedene Belohnungen in Aussicht. In der Bibel wird dafür das griechische Wort Stephanos verwendet. Das kann man übersetzen mit Ehrenkranz oder mit Krone. Und damit ist eigentlich nicht die Krone eines Königs gemeint, sondern die Krone oder der Ehrenkranz eines Siegers. Deswegen könnte man das eigentlich besser übersetzen mit Siegeskranz. Wir wollen einmal durch diese verschiedenen Kronen oder Siegeskränze hindurchgehen, einfach nur den jeweiligen Vers lesen, und dann möchte ich dazu etwas sagen. Es ist eine ganze Vielzahl von Kronen und Siegeskränzen, die für die Gläubigen bereitgehalten werden. Ich beginne mit 1. Korinther 9, Vers 25. Und hier geht es genau um dieses Bild des Wettkampfes. 1. Korinther 9, Vers 25. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen Siegeskranz. Der unvergängliche Siegeskranz ist für diejenigen reserviert, die im geistlichen Kampf den Sieg des Heils über das Verderben erreicht haben. Die erhalten diesen Siegeskranz. Wie der aussehen wird, weiß ich nicht. Aber der ist uns zugesprochen. Kommen wir zum zweiten, und dann müssen wir in den 1. Thessalonicher Brief springen. Erste Thessalonicher 2, Verse 19 und 20. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Hier geht es also um die Krone oder um den Siegeskranz des Ruhmes. Wer bekommt den? Alle, die mutig und tapfer Seelen für Christus gewonnen haben, auch wenn sie dabei Ablehnung und Verfolgung erlitten haben. Dann gibt es die Krone der Gerechtigkeit. Da müssen wir in den 2. Timotheusbrief gehen. Gar nicht viel weiter. 2. Timotheus 4, die Verse 7 und 8. Dort schreibt, sind bekannte Verse, schreibt in seinem Abschiedsbrief der Paulus: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Also er verwendet hier wieder das Bild eines Wettkampfes. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Die Krone der Gerechtigkeit ist für den Apostel Paulus bereit, genauso wie für alle Gläubigen, die die Erscheinung des Herrn lieben und daran glauben, dass die Entrückung stattfinden wird. Wir wissen nicht, wann sie stattfindet, aber sie wird stattfinden. Und ein entsprechendes Leben führen, also dass wir uns darauf vorbereiten in unserem Leben, dass wir auf die Entrückung zugehen. Dann erhalten wir die Krone oder den Siegeskranz der Gerechtigkeit. In dem Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna in Offenbarung 2 finden wir eine weitere Krone erwähnt. Offenbarung 2, Vers 10. Dort schreibt der Johannes: Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Also die Krone des Lebens ist für die reserviert, die um des Glaubens an den Herrn Jesus willen den Märtyrertod sterben müssen. Und das gab es damals, das gibt es durch alle Jahrhunderte hindurch bis zur heutigen Zeit. Und auch in der Zukunft. Nun mögen einige von euch sagen, ja, aber die möchte ich nicht so gerne. Wenn ich wählen dürfte, möchte ich nicht Märtyrer werden und sterben. Der Jakobus erwähnt die Krone des Lebens auch. Gehen wir mal zurück in den Jakobusbrief. Vor den Petrusbriefen finden wir den Jakobus 1, Vers 12. Dort lesen wir: Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Die Krone des Lebens gibt es also nicht nur für diejenigen, die den Märtyrertod gestorben sind, sondern auch für diejenigen, die um die Liebe zum Herrn Jesus willen Leid ertragen, auch wenn sie nicht zwingend als Märtyrer sterben. Also wir können auch die Krone des Lebens erreichen, selbst wenn wir keine Märtyrer sind und dafür sterben. Und schließlich dann die Stelle, die wir ja schon gelesen haben, im ersten Petrusbrief, 1. Petrus 5, Vers 4. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Damit ist wieder die Krone gemeint. Die Elberfelder übersetzt in diesem Vers statt Ehrenkranz die Krone der Herrlichkeit. Das ist die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit, und die erhalten diejenigen, die ihren Ältestendienst in der Gemeinde treu und in Demut ausgeführt haben. Also die im Grunde genommen die Ermahnungen, die Anweisungen des Petrus befolgt haben. Die erhalten die Krone der Herrlichkeit. Und das ist noch ganz interessant. Hier sind ja einmal zwei Begriffe, die man da noch etwas näher anschauen muss. Einmal das Unverwelkliche und dann die Herrlichkeit. Was ist damit gemeint? Im Griechischen steht hier für unverwelklich Amarantinos, und das bezieht sich auf die Pflanze, auf die Amaranthen. Das ist eine Blume, die im Altertum bekannt war, deren Farbe beim Trocknen erhalten geblieben ist. Also wenn ihr eine Rose bekommt und die euch so richtig gefällt, oder, und ihr das Ganze noch so erhalten bleiben wollt über längere Zeit, könnt ihr die Rose ja trocknen. Aber dann verliert die Rose die Farbe. Und andere Blumen auch. Die Amaranthen bleiben richtig kräftig in der Farbe. Das ist übrigens in Adjektivform schon im 1. Petrus 1, Vers 4 verwendet worden. Dort schreibt der Petrus von einem im Himmel aufbewahrten Erbe für uns. Auch das ist unverwelklich. Das Erbe, was im Himmel für jeden Einzelnen von uns aufbewahrt ist, auch das verwelkt nicht. Und genauso ist das hier mit diesen Blumen. Diese Krone der Herrlichkeit ist auch unverwelklich. Die bleibt immer frisch. Herrlichkeit. Herrlichkeit steht ja als Sinnbild für die ständige Gegenwart Gottes. Und das finden wir im Alten Testament in der Schechina, in dieser Wolken- und Feuersäule, die das Volk Israel so schön durch die Wüste geführt hat, während der Wüstenwanderung, die dann auch im Allerheiligsten der Stiftshütte und auch des ersten Tempels präsent war. Und in diese Herrlichkeit Gottes werden die Ältesten mit hineingenommen. Also der Dienst der Ältesten ist sehr anspruchsvoll, aber wird auch belohnt, und zwar herrlich belohnt. Also das muss man immer sehen, wenn man vor der Wahl steht, so ein Amt, so eine Funktion in der Gemeinde zu übernehmen. Wir kommen nun zum zweiten Teil dieses fünften Kapitels, Ermahnung an alle wiedergeborenen Gläubigen, und wir wollen hier die Verse 5 bis 11 lesen. Dort schreibt der Petrus: Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen in eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieser zweite Teil des fünften Kapitels beginnt mit einem kurzen Wort, der aber eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Er beginnt mit dem Wort ebenso. Das heißt, damit schließt Petrus an auf das, was er vorher gesagt hat. Und das finden wir in den Petrusbriefen sehr häufig. Er verwendet am Anfang des Verses Bindeworte. Und das, über die liest man schnell hinweg, aber die sind sehr, sehr wichtig. Das zeigt also, dass das, was er jetzt aussagt, sich auf das bezieht, was er vorher gesagt hat. Er erweitert den Kreis der Empfänger, die er jetzt seine Worte richtet, und ermahnt nicht mehr nur die Ältesten, sondern er ermahnt, wiederum im positiven Sinne, die ganze Gemeinde, also die Jüngeren und die Älteren. Und hier finden wir in den folgenden Versen 10 Ermahnungen, die Petrus an die Gemeinde richtet. Die erste Ermahnung finden wir hier gerade im Vers 5. Jüngere und damit die Gemeinde als Ganzes soll sich den von Gott eingesetzten Ältesten unterordnen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Ältesten ihre Autorität, die sie von Gott bekommen haben, nicht missbrauchen. Da haben wir ja drüber gesprochen, das ist völlig logisch. Wenn das nicht der Fall ist und sie wirklich ihren Dienst in gottgewollter Art und Weise ausführen, ist die Unterordnung auch überhaupt kein Problem. Dann ist sie für alle Beteiligten gut und richtig und muss erfolgen. Eine zweite Ermahnung, die er hier auch im Vers 5 noch erwähnt, ist, dass sie sich gegenseitig unterordnen sollen und mit Demut begleiten sollen. Und damit ist im Griechischen eigentlich gemeint, sich den Sklavenschurz umlegen sollen. Also jeder von uns soll mit einem Sklavenschurz bekleidet seinen Dienst tun. Das sollen die Ältesten tun, das sollen die Jüngsten tun und alle zwischendrin. Das tun wir ja ungern, oder? Trotzdem sollen wir es tun. Es soll eine Haltung geben in der Gemeinde des gegenseitigen Dienens. Und die Demut ist ja überhaupt nicht mehr in heute. Ist nicht in Mode. Gegenteil, oder? Die Demut ist eigentlich die wichtigste Vorbedingung für einen fruchtbringenden Dienst im Reich Gottes. Und das hat der Petrus erlebt in seinem Leben. Ziemlich, ziemlich hautnah. Der Herr Jesus hat sich nämlich beim letzten Passamahl, hatte er genug andere Sorgen, wenn ich das mal so sagen will, weil er wusste, was auf ihn zukommt, hat er sich den Sklavenschurz umgelegt und seinen Jüngern die Füße gewaschen. Johannes 13, Abvers 4. Und das hat der Petrus erlebt. Der hat ihm die Füße gewaschen. Das war damals die Aufgabe für die Sklaven. Also, der Herr Jesus hat sich in die Rolle eines Sklavens erniedrigt, um seinen Jüngern zu dienen. Und das ist ein wunderbares Vorbild auch für uns. Also wir müssen uns selber demütigen, um damit den Geschwistern zu dienen. Das ist schon ziemlich happig. Vers 6. Es geht noch weiter. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Also nicht nur Demut gegenüber unseren Mitgeschwistern, sondern auch Demut gegenüber Gott. Vergleichen wir mal unsere Position gegenüber der Position Gottes. Ist es, oder? Da kommen wir locker unter dem Türspalt durch da unten. Da dürfen wir uns wirklich nicht für zu groß erachten. Wir sollten alles aus seiner Hand nehmen. Er macht niemals Fehler mit uns. Und ganz besonders auch nicht in der Zeit, in der wir heute stehen und in den Zeiten, in die wir noch kommen. Da gibt es Anfechtungen, da gibt es Verfolgung. Wir haben das auch schon hier gehört. Gott lässt das zu in unserem Leben. Er ist nicht der Verursacher, aber er lässt Not in unserem Leben zu, um uns vorzubereiten für das, was uns in der Ewigkeit erwartet. Und wir lesen hier auch noch, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und das ist ja auch etwas, was uns überhaupt nicht schmeckt. Wir haben ja eigentlich alle Pläne für unser Leben und wir wüssten eigentlich am besten, wie es uns gehen sollte, oder? Seien wir mal ganz ehrlich, ihr müsst das jetzt nicht bestätigen, aber ich kann mir das vorstellen. Wir haben eigene Pläne, aber Gott hat möglicherweise ganz andere. Aber sein Ziel ist eigentlich für uns das Bessere. Vielleicht kurzfristig, nicht unbedingt, aber langfristig auf jeden Fall. Und deswegen dürfen wir nicht ungeduldig werden mit Gott, auch in schwierigen Zeiten. Das war damals so und das ist heute noch genauso. Das wäre eigentlich ein klares Zeichen für fehlende Demut gegenüber Gott. Vers 7, jetzt geht es um das Sorgen. Wir sollen das Sorgen auf Gott werfen. Und Paulus zitiert hier aus Psalm 55, Vers 23, alle unsere innere Unruhe und unsere Besorgnisse sollen wir im Gebet auf Gott werfen. Und er verwendet hier das gleiche Wort im Urtext wie in Lukas 19, Vers 35. Das war der Palmsonntag, als sie ihre Kleider auf das Füllen, auf das Eselfüllen warfen. Und genau so sollen wir unsere Sorgen auf Gott werfen. Wir dürfen da nicht zu fromm sein und zu sagen, das können wir doch nicht machen, wir können doch nicht unsere Sorgen dem Herrn, dem heiligen Herrn abgeben. Er fordert uns dazu auf, ihm die Sorgen abzugeben. Er nimmt sie uns ab, er will sie uns abnehmen. Aber dazu müssen wir auch bereit sein, sie abzugeben. Das ist wichtig. Er wird sich ganz persönlich darum kümmern und dann dürfen wir ruhig werden. Jemand hat einmal das Folgende gesagt: Sorge ist Sünde, weil sie die Weisheit Gottes verleugnet, denn sie behauptet, dass Gott nicht wüsste, was er tut. Ich wiederhole das nochmal, etwas kompliziert, oder? Sorge ist Sünde, weil sie alle Weisheit Gottes leugnet, denn sie behauptet, dass Gott nicht wüsste, was er tut. Gehen wir nochmal auf das Matthäus-Evangelium zurück. Dort spricht der Herr in der Bergpredigt auch etwas dazu. Matthäus 6, Verse 25 bis 34. Matthäus 6, Abvers 25, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, spricht der Herr, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Ich möchte da gar nicht auf das, was so in den Medien im Moment so zirkuliert, vor dem kalten Winter und so weiter, den leeren Regalen und so sprechen. Das wisst ihr alles selber. Da dürfen wir wirklich ruhig sein. Wie das funktioniert, wie das der Herr machen wird, können wir gar nicht. Wissen wir nicht. Ich weiß es nicht. Beim besten Willen nicht. Aber wir können einfach vertrauen. Das macht er. Das schafft er. Vers 8. Seid nüchtern und wacht. So, wir sollen dem Satan widerstehen. Wie soll denn das gehen? Ja, zwei Regeln, die hier angegeben werden. Nüchtern sein und wachen. Wir sollen also nicht achtlos und leichtfertig sein, das meint er mit nüchtern. Und wir sollen wachen. Wenn man das richtig übersetzt, wörtlich übersetzt, bedeutet das eigentlich aufgeweckt sein. Also nicht schlafen. Petrus weiß ganz genau, wovon er spricht. Das hat er ebenfalls in seinem Leben hautnah erlebt. Im Garten Gethsemane hat er genau das nicht gemacht. Er war nicht nüchtern, hat dann noch reingeschlagen mit seinem Schwert, oder? Und gewacht hat er auch nicht, hat geschlafen. Mit wem haben wir es denn hier zu tun? Über wen schreibt er hier, den Teufel, den brüllenden Löwen? Satan wird mit dem griechischen Wort für Widersacher beschrieben, Antidikos. Das setzt sich zusammen aus den beiden Silben Anti und Dike. Er ist also gegen das Recht, Anti heißt gegen und dike bedeutet Recht. Der Widersacher stellt sich also gegen das, was rechtens ist. Dieses Wort finden wir in der ganzen Bibel nur hier. Petrus stellt den Satan als einen Gegner vor im Gerichtssaal. Also wieder ein schönes Bild aus dem Alltag. Ein Gericht tritt zusammen, der Angeklagte ist da, die Ankläger sind da und ein Richter ist da. Interessant ist, auch das finden wir im Alten Testament, zum Beispiel im Sacharja 3, Vers 1. Dort ist der Satan der Ankläger Israels. In Offenbarung finden wir das, Offenbarung 12, Vers 10. Dort ist er der Ankläger der Gläubigen. Und hier ist er der persönliche Ankläger jedes einzelnen Gläubigen. Er ist euer Widersacher, schreibt Petrus. Euer, ganz persönlich euer. Er ist unser Widersacher für jeden von uns. Petrus nennt ihn zusätzlich Teufel, griechisch Diabolos. Das ist ja eine Bezeichnung, die wir auch im Alltag verwenden. Er ist ein Verleumder, jemand, der falsche Anklagen gegen Gott, gegen sein Volk und seine Gemeinde vorbringt. Falsche Anklagen. Wir sind aber durch das Blut Jesu am Kreuz auf Golgatha vor Gott gerecht gemacht worden und deswegen kann der Teufel uns vor Gott nicht mehr anklagen, aber er hetzt andere Menschen auf uns. Und die versuchen uns zu verleumden. Und da müssen wir aufpassen, da dürfen wir uns nicht drauf einlassen. Wir haben nur eine einzige Chance in so einer Situation. Wir müssen uns zum Herrn Jesus als unserem Fürsprecher, als unserem Anwalt vor Gott richten. Er ist unser Beistand beim Vater. 1. Johannes 2, Vers 1. Und außerdem beschreibt der Petrus den Teufel hier als brüllenden Löwen. Wieder ein Bild aus der Natur. Was macht ein Löwe, wenn er hungrig ist? Er brüllt. Er sucht rastlos und ruhelos nach einer Beute. Dann versetzt er einzelne, die schwachen Tiere aus der Herde in Unruhe, trennt sie von der Herde und kann sie dann erlegen und verschlingen. Genauso macht das der Teufel auch. Wenn wir alleine sind, dann sind wir angreifbar. Wir sollten wirklich versuchen, die Gemeinschaft mit anderen im Hauskreis, in einem Gebetskreis, in einer bibeltreuen Gemeinde oder auch hier im Rahmen dieser Konferenz suchen. Dann kann uns der Teufel nicht so leicht angreifen. Dann können wir uns gegenseitig zur Seite stehen. Aber Achtung, der Teufel ist nicht nur, tritt nicht nur als Löwe auf. Er tritt auch anders auf. Er tritt auch als listige Schlange auf. Also ihr braucht nicht zu glauben, wenn da einer brüllt und ihr angegriffen werdet, dann ist das der Teufel und dann ist es der immer. Er kann auch ganz anders kommen. Er kann auch als listige Schlange kommen und euch zu moralischen Sünden verleiten. Oder, und das ist ja noch schlimmer, er kann sich auch als Engel des Lichts verkleiden und euch im geistigen Bereich betrügen. Also er hat da mehrere Rollen, die er einnimmt und da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Wie hat der Herr darauf reagiert? Und das ist ein schönes Beispiel für uns. Als er versucht wurde in der Wüste, er hat immer auf das Wort Gottes verwiesen. Immer. Das ist die einzige richtige Reaktion, die wir haben. Aber dafür müssen wir das Wort Gottes kennen. Wenn wir es nicht kennen, dann können wir darauf nicht verweisen. Also ganz wichtig, da im Wort Gottes immer wieder zu studieren, dann sind wir darauf vorbereitet. Vers 9. Hier kommt wieder eine weitere Anweisung. Fest im Glauben widerstehen. Wir sollen dem Teufel im festen Glauben an den Herrn Jesus widerstehen. Der Jesus hat Satan am Kreuz auf Golgatha vollkommen besiegt. Und jetzt ist es an uns, den gesamten Ratschluss Gottes, also das Wort Gottes, Altes und Neues Testament, von 1. Buch Mose bis zur Offenbarung des Johannes zu kennen und in unserem Leben wirklich wirksam werden zu lassen. Und da reicht eben die Predigt am Sonntag oder ein Livestream oder irgendwas anderes einfach nicht aus. Also mir geht das so. Es ist auch nicht ganz einfach, jeden Tag die Zeit zu finden, im Wort Gottes zu lesen. Gerade diejenigen, die im Beruf angespannt sind, die in der Familie ihre Funktion haben und so weiter, die haben es nicht leicht, aber Seniorinnen und Senioren haben es auch manchmal nicht leicht. Die sind auch ziemlich eingespannt. Also, letztendlich haben wir alle eigentlich gute Gründe, weswegen wir keine Zeit haben, aber wir sollen trotzdem daran arbeiten. Es gibt im Wort Gottes, gerade im Epheser 6, eine schöne Anweisung zu widerstehen gegenüber dem Teufel. Das ist die geistliche Waffenrüstung. Ich möchte das nur kurz erwähnen, ohne ins Detail hineinzugehen. Die Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens, Schild des Glaubens, Helm des Heils, Schwert des Geistes und im Gebet und Flehen im Geist wachen in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Also auch das Gebet ist sehr, sehr wichtig, haben wir vorhin schon gehört. Dann haben wir hier noch die 8. Anweisung. Hier geht es um Bruderschaft. In Vers 9. Dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. So. Wir sind nicht allein in diesen Anfechtungen und Verfolgungen. Das mag der Teufel uns ja immer wieder einreden. Du bist der einzig Schlechte, der wieder heute Morgen nicht in der Bibel gelesen hat. Der nicht im Gottesdienst war. Der komische Gedanken hatte. Der Sünden begangen hat. Das schafft er immer wieder. Aber wir sind nicht allein. Wir stehen zusammen. Wir haben alle ähnliche Anfechtungen zu tragen. Natürlich jeder spezielle Anfechtung und der Teufel weiß genau, wo er jeden von uns erwischt. Das ist leider im Leben eines wiedergeborenen Christen der Normalfall. Es ist so. Aber wir können uns gegenseitig unterstützen in der Gemeinde, indem wir Fürbitte tun füreinander, indem wir einander ganz praktisch beistehen mit praktischer Hilfe. Also wie heute Morgen, jemandem geht es schlecht und braucht jemanden, der einen zum Arzt fährt. Und dann natürlich möchten wir alle hier sitzen und den Vortrag hören, aber wenn sich dann einer dazu bereit erklärt, den Fahrdienst zu übernehmen, dann ist das eine ganz praktische Hilfe, die in dem Moment der Schwester sehr, 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 sehr hilfreich ist. Viel hilfreicher, als wenn man dann den Vortrag hören würde. Das ist dann auch mit Verzicht verbunden. Aber dafür können wir uns selber gegenseitig ermuntern und stärken. Vers 10. Gott steht uns bei. Gott steht an unserer Seite. Er selber persönlich, der Gott aller Gnade, wie wir hier lesen. Und sein Handeln, auch das ist uns klar, beruht natürlich nicht darauf, auf das, was wir verdient hätten. Wenn es darum geht, was wir alles tun, und dann müsste der Herr sich abwenden von uns. Aber er schaut, wenn er auf uns schaut, nicht auf uns und unsere sündige Natur, sondern er schaut auf den Herrn Jesus, der stellvertretend für uns gestorben ist, und auf das Blut, mit dem er uns reingewaschen hat. Das ist wichtig. Und dann schreibt der Herr hier von der kurzen Zeit der Bedrängnisse, um dann schließlich in die wunderbare Ewigkeit mit dem Herrn einzugehen. Naja, also je nachdem, durch welche Anfechtungen, Krankheiten, Verfolgungen wir gehen müssen, ist das unter Umständen gar nicht so kurz, oder? Aber natürlich relativ gesehen im Blick auf die Ewigkeit ist das eine ganz kurze Zeit, aber die ist trotzdem schwierig. Da darf man natürlich, das darf man nicht verleugnen. Schließlich der 10. Punkt, in Jesus Christus. Wir sind von Gott zur ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus berufen, jeder einzelne von uns. Und bis dahin müssen wir eine kurze Zeit leiden. Das irdische Leben ist endlich, das gilt für jeden von uns. Keiner weiß, ob er morgen noch leben wird. Ob der Herr uns abruft heute Nacht, das wissen wir nicht. Darauf müssen wir eigentlich vorbereitet sein, jeden Tag. Aber wir dürfen glauben, dass er mit uns ans Ziel kommt. Und zwar zu seiner richtigen Zeit. Darauf dürfen wir vertrauen. Und dann schreibt er hier noch abschließend in Vers 10, wir sollen zubereitet, gefestigt, gestärkt und gegründet sein. Und diese 4 Punkte, die sprechen alle von innerer Stärke und Willenskraft. Aber seien wir ehrlich, aus uns heraus keine Chance. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich schaffe es, zubereitet zu sein, gefestigt, gestärkt und gegründet. Puh. Das geht nur durch die Gnade Gottes. Wenn wir da kurz durchgehen, zubereitet sein, griechisch katatizo, übersetzt kann man das sagen, durch und durch vollendet. Keiner kann von sich aus sagen, dass ich es schaffe, durch und durch vollendet zu sein in Gottes Augen. Aber Gott kann das. Er bewirkt, dass wir geistig reifen, ausreifen bis zu dem Punkt, wo er uns dann in die Ewigkeit nimmt. Gefestigt, übersetzt kann man dazu sagen, auch beständig machen. Nicht so wankelmütig, sondern gefestigt. Und auch das kann Gott machen. Er kann uns festigen, auf das große Ziel des Glaubens zuzugehen. Stärken, übersetzen kann man das auch mit Kraft verleihen. Gott verleiht uns die Stärke, eben gerade in den Anfechtungen und Verfolgungen auszuhalten. Nicht, weil wir so gut sind, weil wir so viel in unserem eigenen Leben geschafft haben, weil wir so tolle Kompetenzen haben. Es geht allein um Gott, der uns stärkt und gegründet. Und das kann man übersetzen mit einem Fundament befestigt. Und wer ist das Fundament? Was ist der Fels oder der Eckstein, oder? Die Bilder, die kennen wir ja auch aus der Bibel. Das ist der Herr Jesus. Und wenn wir auf ihm gegründet sind, dann geht es eben wie mit dem Haus, das nicht auf den Sand gebaut ist, sondern auf den Felsen gebaut ist. Dann fegt der Sturm hinweg. Das ist nicht angenehm, aber wir können dadurch nicht beschädigt werden. Wir haben eben ein festes Fundament. Das macht der Herr in unserem Leben. Wir fühlen uns überhaupt nicht so, kann ich mir vorstellen. Je nach Tageslaune, vielleicht gibt es Tage, wo man aufsteht morgens und sagt, jetzt kann ich Bäume ausreißen, heute geht das gut und so, und dann passiert ganz schnell was und dann kommen wir wieder runter und sind doch wieder demütig. Wir sind eben noch nicht völlig zubereitet, gefestigt, gestärkt und gegründet. Aber wir dürfen den Mut nicht verlieren, gerade auch in Anfechtungen und Verfolgungen, denn diese Veränderungen brauchen Zeit. Gott arbeitet an jedem von uns und das braucht seine Zeit. Aber wir müssen diese Veränderung an unserem Charakter auch zulassen. Wenn wir uns dagegen wehren, dann ist es klar, dass der Heilige Geist uns nicht so schnell verändern kann. Also wir müssen das auch zulassen. Vers 11. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nur durch Gottes Wirken können wir im Leben bestehen und dieses herrliche Ziel erreichen, was uns der Petrus hier in diesem Brief vor Augen malt. Er ist davon so überwältigt, dass er Gott dafür lobt und preist, und das sollte auch unsere Antwort darauf sein. Da kommen wir noch zu den letzten Versen. Verse 12 bis 14, die Grüße und Segenswünsche an die Gemeinden. Hier schreibt Petrus, durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. In Vers 12 erklärt der Petrus, dass er diesen relativ kurzen, aber inhaltlich doch sehr umfassenden und tiefgehenden Brief dem Silvanus diktiert hat. Wer ist dieser Silvanus? Der wird schon erwähnt in 2. Korinther 1, Vers 19. Es ist der treue Mitarbeiter des Paulus, der in den Gemeinden Kleinasiens, und an die ist ja dieser Brief des Petrus gerichtet, sehr gut bekannt und geschätzt war. Im Übrigen, in der Apostelgeschichte 15 bis 18, wird der gleiche Silvanus mit seinem griechischen Namen genannt, und das ist der Silas. Also Silvanus hier und Silas dürfte die gleiche Person gewesen sein. Er schreibt hier durch Silvanus. Es gibt viele Ausleger, die davon ausgehen, dass Silas oder Silvanus eben diesen Brief möglicherweise nicht nur geschrieben hat im Auftrag des Petrus, der ihm denn diktiert hat, sondern ihn möglicherweise sogar persönlich in die Gemeinden nach Kleinasien gebracht hat. Und er war dort bekannt und beliebt. Und das hat sicherlich dann auch nochmal gewirkt. Der Apostel Petrus erinnert seine Briefempfänger hier abschließend noch einmal an den Grund für den Brief. Er möchte sie ermutigen, er möchte sie trösten, er möchte sie darin bestätigen, dass sie unter der Gnade Gottes stehen. Und deswegen finde ich den Petrusbrief so fantastisch. Wir brauchen den in dieser Zeit. Also wir brauchen nicht nur immer mehr Entmutigung, sondern wir brauchen Ermutigung. Und das ist wunderbar, das gilt damals genauso wie heute. Sie mussten auf dem Weg zur Herrlichkeit durch viele Anfechtungen und Verfolgungen gehen, aber sie dürfen sich sicher sein, dass Gott gnädig an ihnen handelt und sie bis zu seinem Ziel bringt, und uns genauso. Vers 13, Hier gibt es noch einige interessante Nebeninformationen, in denen sich auch Ausleger schon die Köpfe eingeschlagen haben. Deswegen möchte ich da nur ganz kurz drauf eingehen, ohne da abschließend die absolute Weisheit weitergeben zu wollen. Er spricht hier von der Mitauserwählten. Wen könnte damit Petrus gemeint haben? Viele Ausleger gehen davon aus, dass es entweder seine eigene Ehefrau war. Die war nämlich gemäß 1. Korinther 9, Vers 5 gemeinsam mit Petrus auf den Missionsreisen. Das könnte also seine Frau gewesen sein. Es könnte aber auch mit Mitauserwählte die örtliche Gemeinde gewesen sein, aus der er den Brief geschrieben hat. Dann spricht er hier davon, dass er den Brief in Babylon verfasst hat. Einige Ausleger halten es für möglich, dass Petrus den Brief aus der Stadt Babylon geschrieben hat. Es gibt aber andere bibeltreue Ausleger, die eher davon ausgehen, dass Babylon ein Deckname gewesen ist für Rom. Die sündige Stadt Babylon, Rom ja sicherlich auch. Er wollte sich da vielleicht nicht unter großen Druck gegenüber der Obrigkeit bringen, sodass er den anderen Namen gewählt hat. Er hat in den letzten 10 Jahren seines Lebens überwiegend in Rom gelebt, das wissen wir, auch außerbiblisch ist das überliefert. Und er ist ja wenige Jahre später dann auch von Kaiser Nero in Rom als Märtyrer hingerichtet worden. Also es ist durchaus möglich, dass er den ersten Petrusbrief aus Rom geschrieben hat. Aber mit allerletzter Sicherheit wissen wir das nicht. Und dann erwähnt er hier noch den Markus, meinen Sohn. Damit wird er Johannes Markus gemeint haben, der Autor des Markus-Evangeliums. Er ist bei einer früheren Gelegenheit von Paulus in Rom zurückgelassen worden. Petrus bezeichnet ihn als seinen Sohn. Vermutlich ist er durch das Wirken des Petrus zum Glauben geführt worden. Und wenn man das Markus-Evangelium liest, dann gibt es dort sehr, sehr viele Details, die Markus überliefert, die eigentlich bestätigen, dass er sehr, sehr engen Kontakt mit Petrus gehabt haben muss und sehr, sehr viele Details von Petrus erfahren hat, die Petrus in seinem Leben mit dem Herrn Jesus erlebt hat. Vers 14, Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. Hier spricht der Petrus den in Anfechtung und Verfolgung stehenden Gläubigen im Herrn Jesus den Frieden Gottes zu. Und der Briefinhalt allein ist ja schon mutmachend, aber dieser Friedensgruß zum Abschluss ist es auch nochmal, und das gilt natürlich genauso wie damals den Gläubigen in Kleinasien, auch uns heute in Bad Teinach und darüber hinaus. Halten wir uns nochmal vor Augen, welchen Zweck der Petrus mit diesem Brief verfolgt hat. Er spricht den wahren Gläubigen in den zunehmend härter werdenden Verfolgungen Mut zu, und zwar den Gläubigen damals in Kleinasien und darüber hinaus bis heute, 2000 Jahre später, in aller Welt. Der Brief konzentriert sich auf Trost und Ermahnung in den täglichen Nöten und gibt ihnen, das ist ganz wichtig und das passt zu Petrus, ganz praktische Anweisungen. Petrus ist ein Praktiker gewesen, deswegen mag ich ihn auch so gerne. Er bläst es nicht bei der Theorie, sondern er gibt praktische Anweisungen. Was sollen wir denn jetzt machen in dieser Situation? Und diese haben für alle Gläubigen in Anfechtung und Verfolgung Gültigkeit und sind von größter Bedeutung auch für uns in der Endzeit. Wir sind hier bei der Endzeitkonferenz. Es geht um die Endzeit, in der wir leben. Und da kann uns dieser erste Petrusbrief, wie dann auch der zweite Petrusbrief, sehr, sehr große Hilfe sein. Der Apostel Petrus lenkt unseren Blick weg von sich auf den Herrn Jesus. Der Herr Jesus steht in diesem Brief im Mittelpunkt. Inmitten der Feindseligkeiten können wir mit seiner Hilfe eine siegreiche Haltung bewahren. Wir denken an die Siegeskronen, an die Lorbeerkränze, die wir da versprochen bekommen an verschiedenen Stellen. Aber nur, wenn wir mit dem Herrn Jesus gehen. Er ist für uns das wunderbare und vollkommene Vorbild geworden. Und das wird auch gerade in dem ersten Petrusbrief deutlich. Amen. Wir wollen zusammen beten und erheben uns dazu. Herr Jesus Christus, wir danken dir für den Apostel Petrus, den du als einen deiner ersten Jünger berufen hast. Hab Dank, dass du ihn durch dein Leben hindurchgeführt hast und begleitet hast und dass das so große Auswirkungen auch in seinem Leben gehabt hat. Hab Dank für den ersten Petrusbrief und auch für den zweiten Petrusbrief hab Dank, dass wir dadurch Mut schöpfen dürfen für die Zeit, in der wir heute leben, für all die Schwierigkeiten, die uns umgeben, für die Not und die Anfechtungen. Herr Jesus, hab Dank, dass wir ganz praktische Anweisungen in diesem Brief erhalten, die wir anwenden dürfen in unserem Leben. Und hab Dank, dass du uns diese wunderbare Ewigkeit vor Augen malst, auf die wir hinleben dürfen und dass wir in dieser Ewigkeit einmal mit dir und mit dem Vater leben dürfen. Wir preisen dich dafür. Amen. Amen.